Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute sprechen wir über den Fall Jens Lehmann. Der Ex-Torwart fällt seit Jahren immer wieder mit seinem aufbrausenden Verhalten auf und gerät mit dem Gesetz aneinander. Erst zuletzt stand er vor Gericht wegen Trunkenheit am Steuer. Ja, seine Skandalakte wird immer länger. Wir wollen heute mal auf das Leben des Fußballstars gucken und schauen, wie es so weit kommen konnte. Meine Kollegin Antonia Barbarino ist heute zu Gast, denn die hat die Prozesse der letzten Jahre mitbegleitet. Werbung. Bunte Spotlight. Die Politiker waren wieder auf dem Tanzparkett unterwegs, nämlich beim diesjährigen Bundespresseball im Berliner Luxushotel Adlon. Mit dabei war natürlich auch noch Außenministerin Annalena Baerbock. Und die zeigte sich glücklich strahlend, war gut drauf, sprach offen mit jedem und hatte viel Spaß. Aber vielleicht lag ihre gute Laune auch an ihrem neuen Job. Denn bald geht es für die 44-Jährige ja nach New York. Anfang Juni soll sie zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Und wie Bunte nun erfahren hat, nimmt sie auch ihre beiden Töchter mit. Die sind aktuell 10 und 14 Jahre alt. Und zuletzt lebte die Familie ja in Potsdam. Und eigentlich kümmerte sich ihr Ex-Mann Daniel Hohlefleisch vermehrt um die Kinder. Baerbock hat aber Bunte an diesem Abend erzählt, dass sich ihre Töchter total freuen würden. Sie wären Feuer und Flamme. Und vor allem sind sie glücklich, dass sie in Amerika nicht mehr als Töchter einer prominenten Mutter wahrgenommen werden. Und auch ihr Ex-Mann findet diesen Schritt gut und kann auch von dort aus arbeiten, denn seine Firma hat im Big Apple ein Büro. Also für mich klingt das eigentlich nach dem perfekten Patchwork-Glück und wir freuen uns schon auf die Fotos aus der Weltmetropole. Tja, nicht so rund hingegen läuft es für Prinz Harry und Herzogin Meghan. Da gibt's wieder schlechte Nachrichten. Gerade erst stand Meghan ja wegen ihrer Netflix-Doku in Kritik. Jetzt folgt schon der nächste Skandal und der hat mich wirklich überrascht. Erst vor wenigen Tagen gab Harry seinen Rücktritt aus der von ihm mitgegründeten Wohltätigkeitsorganisation Sentebale bekannt. Die unterstützt seit ihrer Gründung 2006 Kinder- und Jugendprojekte in Afrika. Und Harrys Rücktritt war schon ein bisschen verwunderlich, denn eigentlich war das ja sein großes Herzensprojekt und auch so ein bisschen seine Verbindung zu seiner verstorbenen Mama Diana, die sich ja auch immer unermüdlich in Afrika um Waisenkinder gekümmert hat. Doch jetzt ist irgendwie auch klar, warum. Die Vorstandschefin der Stiftung wirft Harry nämlich wirklich schlimme Dinge vor. Sie bezichtigt ihn der Belästigung und des Mobbings im großen Stil und spricht von Frauenfeindlichkeit, Schikane und Einschüchterung. Das sind natürlich super harte Vorwürfe, die Harry auch nicht auf sich sitzen lässt. Er weist alles von sich und jetzt soll es auch zu einer großen Untersuchung innerhalb der Stiftung kommen. Also irgendwie kommen Harry und Meghan nicht mehr aus dem Negativen raus. Und wenn sich diese Vorwürfe wirklich als wahr rausstellen würden, dann wäre das auf jeden Fall eine sehr große Sache. Und ich glaube, das hätte auch wirklich große Folgen. Wir bleiben natürlich dran und werden bestimmt nochmal wieder darüber sprechen. Wenn jemand in letzter Zeit für viele Schlagzeilen sorgte, dann war es der Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann. Aber nicht wegen seiner beruflichen Erfolge, sondern wegen seinem aufbrausenden Verhalten und seinen damit verbundenen Straftaten. Letzte Woche stand der 55-Jährige mal wieder deswegen vor Gericht. Diesmal ging es um Trunkenheit am Steuer. Ja, und wie bereits angekündigt, war es nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz aneinander geraten ist. Der ehemalige Fußballprofi blickt mittlerweile auf eine lange Skandalakte. Unter anderem ging es in der Vergangenheit um Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, versuchter Betrug und Beleidigung. Aber wieso landet Jens Lehmann immer wieder vor Gericht? Und was genau sind die Geschichten dahinter? All das haben wir mal zum Anlass genommen, um heute über ihn zu sprechen. Und zwar mit meiner lieben Kollegin Antonia Barbarino. Denn die war jetzt bei mehreren Prozessen von Jens Lehmann dabei und hat ihn live erlebt. Hi Antonia, schön wie immer, dass du da bist.
Hallo Barbara, ich freue mich, dass ich wieder da bin.
Ja, lass uns mal direkt über die aktuellen Ereignisse sprechen. Letztes Jahr nach dem Oktoberfest, oder wie wir es in München nennen, die Wiesen, wurde Jens Lehmann alkoholisiert am Steuer erwischt und jetzt stand er deswegen vor Gericht. Erzähl mal, was hat sich denn da abgespielt beim Prozess?
Genau, also erstmal war es so, dass Jens Lehmann bei einem Wiesenbesuch im Schützenzelt mit Freunden gefeiert hat und dann danach, wie er es selber vor Gericht gesagt hat, mit dem Auto noch auf einer Party fahren wollte, wo er von einer Freundin eingeladen wurde. Da geriet er dann in eine allgemeine Verkehrskontrolle, weil es war so, dass den Beamten, also der Polizeistreife, die ihm entgegenkam, aufgefallen ist, dass dieses Auto quasi aus unerklärlichen Gründen einfach kurz auf den Parkstreifen fuhr nach rechts und dann wieder auf die Fahrbahn. Und das fanden die so ein bisschen auffällig, deswegen sind sie quasi umgekehrt und haben das Auto aufgehalten. Ja, und ab diesem Moment gibt es halt dann zwei verschiedene Erzählungen, die eine von Jens Lehmann und die eine von den Zeugen, also von den Polizeibeamten. Aber im Großen und Ganzen war es so, dass sie eine ganz normale Verkehrskontrolle durchführen wollten, dass es dann aber zu Schwierigkeiten kam, weil Jens Lehmann zunächst den Personalausweis statt dem Führerschein herzeigte. Dann sollte er das Warndreieck und den Verbandskasten dem Beamten zeigen. Da wusste er erst nicht, wo er ist. Dann sollte er den Kofferraum öffnen, wo er sich laut dem Beamten festhalten musste. Und sie meinten, beobachtet zu haben, dass er sich wohl ja einmal fast übergeben musste. Also war das für sie genug Anlass, dass sie eben auch einen Alkoholtest durchführen. Das war dann leider nach wiederholten Male, wo man es probiert hat, immer noch nicht möglich, weil anscheinend seine Pustekraft nicht ausgereicht hat. Und deswegen sind die dann zusammen mit ihm ins Institut für Rechtsmedizin gefahren, um ihm dort Blut abzunehmen, wo er auch da eingewilligt hat, dass sie das machen. Laut seiner Erzählung war es so, dass er aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse halt bestimmte Dinge nicht sehen konnte, zum Beispiel den Unterschied von Führerschein und Personalausweis, dass er auch nicht würgen musste, sondern einfach unter sehr starken Husten leide, der in Stresssituationen schlimmer werden kann, wie er sagt. Bei der Blutabnahme stellte sich dann heraus, dass er 0,8 Promille hat, was eigentlich eine Ordnungswidrigkeit wäre. Aber da ihm die Beamten ja diese gewissen Ausfallerscheinungen diagnostiziert haben, werde es eine Straftat, wenn er fahruntüchtig gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt. Also die Promillegrenze in Deutschland, um ein Fahrzeug zu fahren, ist ja eigentlich 0,5. Aber wenn man da ein bisschen drüber ist, wird eben festgestellt, ob man noch fahrtüchtig ist oder nicht. Und wenn nicht, würde es sich um eine Straftat handeln und wenn schon, dann um eine Ordnungswidrigkeit. Das wird halt dann von einer Gutachterin festgestellt.
Und dadurch, dass er sich sozusagen in dem Sinne so aufgeführt hatte, nicht mehr wirklich alles gefunden hat, nicht klar sich festhalten konnte oder in Anführungsstrichen auch sich vielleicht übergeben musste, das hat dann dazu geführt, dass die Polizei gesagt hat, okay, hier könnte es sich wirklich um eine Fahruntüchtigkeit handeln.
Genau, richtig. Es war auch noch so, also es gab eine Situation, die die Beamten beschrieben haben, dass Jens Lehmann die beiden Polizisten immer wieder angehaucht haben soll, also ihnen wirklich sehr nahe gekommen ist, was ja die Polizisten als distanzloses Verhalten beschrieben haben, um eben zu beweisen, dass er keinen Alkohol getrunken hat. Aber ja, man konnte es wohl sehr stark riechen und deswegen hat sich eben auch der Verdacht der Beamten da bestätigt und wollten, dass er einen Alkoholtest macht. Es war auch so, dass sein Verhalten immer aggressiver wurde mit der Zeit, also auch die Ärztin, die ihm Blut abnehmen wollte, hat geschildert, dass er beim ersten Mal seinen Arm weggezogen hat und beim zweiten Mal mussten die Beamten ihm dann festhalten, damit sie ihm wirklich das Blut abnehmen kann, weil er, wie er selber geschildert hat, wissen wollte, ob es sich um eine desinfizierte Spritze handelt, beziehungsweise Kanüle und ob sie eine richtige Ärztin ist. Diese Dame arbeitet seit 1990 im Institut für Rechtsmedizin und sagt selber, sie nimmt in der Nacht manchmal bis zu 30 Blutentnahmen durch, also die ist sehr erfahren. Und ja, da gab es halt immer wieder Reibereien in der Nacht.
Okay, verstehe. Und wie ging es dann aus?
Genau, also es war so, nach den Zeugenaussagen wirkte alles oder deutete alles darauf hin, dass er sehr wohl irgendwie durch den Alkohol beeinträchtigt gewesen wäre. Die Sachverständige aber hat dann in ihrem Gutachten gesagt, dass sie ihm keine Fahruntüchtigkeit ja nachweisen kann, weil sie sagt, sein Verhalten, also sein dominantes, aggressiveres Verhalten, distanzloses Verhalten, persönlichkeitsimmanent ist. Das heißt, er ist einfach so. Sie hat auch gesagt, er würde sich auch nüchtern so verhalten. Und deswegen, ja, spielte ihm da sein Charakter, sage ich mal, positiv in die Karten diesmal. Und er wurde nur zu einem Bußgeld von 1.000 Euro verurteilt. Und es handelt sich eben am Ende doch nur um eine Ordnungswidrigkeit.
Und wie hat Jens Lehmann auf dieses kleine oder für ihn ja eigentlich gute Urteil reagiert?
Also sein Verteidiger hat eigentlich dafür sich ausgesprochen, dass er nur eine Strafe von 450 Euro bekommt. Also von dem her war sie ein bisschen höher, aber im Endeffekt kann er natürlich froh sein. Man kann leider aus seiner Miene immer nicht so viel ableiten, weil er ja immer einen sehr stoischen Auftritt hat vor Gericht.
Okay, verstehe. Ja, es ist lustig, dass er, wie du schon gesagt hast, für sein schwieriges Verhalten dann ja quasi noch belohnt wurde. Wir wollen ja heute auf mehrere Vorfälle eingehen, weil das war ja jetzt eigentlich noch harmlos. Ich habe es ja auch schon angeteasert. Jens Lehmann, der hat ja sogar diesen Spitznamen Mad Jens, also verrückter Jens. Ich glaube, der wurde ihm damals von den Engländern gegeben. Und mit ihm verbindet man ja gar nicht mehr so seine sportlichen Erfolge, sondern eben seine ganzen Skandale. Aber er war mal einer der großen Sportstars in Deutschland. Und deswegen wollen wir mal ganz kurz so ein bisschen über die Höhepunkte seiner Karriere sprechen. Er war ja, wie gesagt, auch lange im Business. Ende der 80er hat er bei Schalke angefangen, wo er, glaube ich, auch erstmal so richtig bekannt wurde und seine ersten Erfolge feierte. Dann war er auch bei Dortmund und wo er vor allem internationale Bekanntheit erlangte, war bei dem FC Arsenal. Dort war er ja bei 147 Spielen beteiligt in der Premier League. Und was natürlich unvergessen bleibt, sind seine Länderspiele. 61 Stück bestritt er davon und natürlich wird vor allem das Sommermärchen unvergessen bleiben bei der WM 2006. Da war er ja auf jeden Fall ein großer Teil davon, warum Deutschland gewonnen hat. Und auch bei der EM 2008 war er die deutsche Nummer 1. Und er wurde auch UEFA-Cup-Sieger. Also er hat schon einiges geleistet, muss man sagen. Aber er fiel ja auch währenddessen immer wieder mit seinem Verhalten auf. Also er hat ja wirklich sich immer wieder mit Balljungen gestritten, mit Schiedsrichtern gestritten, mit natürlich den gegnerischen Mannschaften. Er hat zum Beispiel auch mal den Schuh von einem Gegner einfach genommen und weit weggeworfen, hat einem anderen das, wie sagt man, Schwitzeband weggerissen und weggeworfen. Einmal war er ja auch so sauer während eines Spiels. Das war damals noch bei seinem Verein Schalke. Da hat er nämlich innerhalb von den ersten 7 Minuten 3 Gegentore kassiert. Und ja, das war natürlich alles andere als gut. Dann hat der Trainer ihn auch ausgewechselt. Und dann war Jens Lehmann so sauer, dass er nicht wie andere Leute dann natürlich wartet, draußen sitzt und sein Team mit anfeuert. Nein, er ist kurzerhand in die S-Bahn gestiegen und nach Hause gefahren, weil er sich dachte, nö, nicht mit mir. Da düse ich doch nach Hause. Er hat sich sogar auf dem Weg, weil er kein Kleingeld dabei hatte, noch von einem Fan Geld geliehen, damit er sich ein Ticket für die S-Bahn kaufen konnte. Also ja, er hat einen sehr, starken eigenen Charakter.
Oder auch unvergessen, als er in einem Spiel bei Stuttgart war, das damals noch die rote Karte bekommen hat und er nach dem Spiel von einem Fan darauf angesprochen wurde, war er auch so sauer, dass er dem Fan einfach die Brille von der Nase gerissen hat, ein paar Meter mit der Brille in der Hand gegangen ist und die ihm erst dann wieder zurückgegeben hat.
Ja, also ich würde sagen, und da trete ich ihm nicht zu nahe, Jens Lehmann ist auf jeden Fall jemand, der offen seine Gefühle zeigt und sie nicht so unter Kontrolle hat. Ja, jetzt haben wir ja gerade über seine beruflichen Höhepunkte in seiner Karriere gesprochen, aber natürlich ist auch bei Jens Lehmann privat einiges los gewesen. Wie sieht's denn aus in der Liebe und in der Familie?
Genau, Jens Lehmann ist seit 1999 mit Conny verheiratet. Die Beziehung der beiden hat etwas rucklig eigentlich gestartet. Also Conny war eigentlich noch mit dem damals BVB, also Borussia Dortmund-Spieler Knut Reinhardt zusammen, hatte dann aber schon währenddessen eine Affäre mit Jens. Als es dann aufflog, trennten die beiden sich natürlich und Jens und Conny konnten endlich offiziell zusammen sein. Die beiden haben 2 gemeinsame Kinder, also Mats und Lieselotte. Und Jens Lehmann hat dann aber auch noch den Lasse, den Sohn von Conny und aus ihrer früheren Beziehung mit Knut, adoptiert. Die Kinder sind jetzt aber mittlerweile auch alle erwachsen. Und ja, die Ehe von den beiden wirkte immer recht harmonisch. Also die beiden haben sich eigentlich großteils aus der Öffentlichkeit rausgehalten als Paar. Und seine Beziehung bzw. seine Ehe war im Gegensatz zu seiner Fußballkarriere auf jeden Fall skandallos.
Ja, und im Jahr 2010 hatte Lehmann dann seine Karriere als Torhüter offiziell beendet. Zuletzt hatte er beim VfB Stuttgart gespielt. Aber manchmal ist das ja so, dann kommen die Spieler doch zurück. Und es war bei ihm auch so, er hat dann ein kurzes Comeback gefeiert und ist nochmal zu seinem alten Verein Arsenal zurückgegangen, aber auch nur für ein Jahr. Ja, und dann, wie das die meisten Ex-Profis so machen, dann werden sie Experten. Das hat auch Jens Lehmann Lehmann gemacht. Er war dann unter anderem Experte beim Sender Sky, bei RTL oder auch bei Welt. Und er hatte auch die Trainerlizenz gemacht und war kurzzeitig Co-Trainer bei Arsenal und bei Augsburg. Ja, und 2021, ich sag mal so, dann ging es ehrlich gesagt ein bisschen bergab für ihn. Dann hat er sich wieder was geleistet. Es kam zu einem Vorfall, der für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit sorgte in den Medien. Denn als der Fußballspieler Dennis Aogo eine WhatsApp-Nachricht von Jens Lehmann veröffentlichte. Und da standen nämlich nicht so schöne Dinge drin. Was genau ist da vorgefallen?
Ja, also man muss sagen, die Geschichten, die wir jetzt angesprochen haben, das ist natürlich alles irgendwo lustig. Aber um was es jetzt geht, das waren halt Rassismusvorwürfe. Das ist dann auch irgendwann, ja, da ist die Grenze dann erreicht. Also es war so, dass Dennis Aogo eine private Nachricht von Jens Lehmann bekam mit dem Inhalt, ist Aogo euer Quotenschwarzer? Die Nachricht hat Aogo dann selber auf Instagram veröffentlicht, was halt einen riesen Shitstorm natürlich nach sich zog. Lehmann hat sich auch dafür entschuldigt. Offensichtlich war die Nachricht nicht direkt für Aogo bestimmt, ist da eher zufällig an ihn geschickt worden. Die Nachricht bezog sich darauf, weil Aogo auch bei Sky als Experte manchmal tätig war und die sollte ja vermutlich an jemanden an Sky gerichtet sein. Wie auch immer, es geht natürlich gar nicht. Und ja, das hat, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, medial für diesen Aufreger gesorgt.
Und hatte das Verhalten dann Folgen für Jens Lehmann?
Also die Sender Sky und Sport 1 beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit ihm und er flog auch beim Hertha BSC Berlin aus dem Aufsichtsrat. Ja, also seine Jobs, die er da noch hatte, gingen dann auch leider flöten.
Ja, und nur ein Jahr später fiel Jens Lehmann dann wieder negativ auf. Und dieser Vorfall, glaube ich, der ist wirklich den meisten im Gedächtnis. Denn das war wirklich skurril. Mit einer Kettensäge bewaffnet drang Lehmann in den Garten seines Nachbars am Starnberger See ein und beging Sachbeschädigung. Was genau ist da passiert?
Genau. Also, um ganz vorne anzufangen, sein Nachbar, der Herr Winkelmann, hat das Grundstück sozusagen vor den Lehmanns am Starnberger See und der hatte sich gedacht, er würde gerne für seine ganzen Boots- und Segelutensilien ein bisschen mehr Stauraum schaffen und wollte sich auf seiner Garage so eine kleine Dachgaube oder so eine kleine Art Speicher bauen. Das hat aber dem Jens Lehmann leider gar nicht gepasst, weil das die Sicht auf den See versperrt hat von seinem Grundstück aus. Und so ist er eines Tages, eben wie du schon gesagt hast, einer Motorkettensäge auf sein Grundstück gegangen und hat diesen Dachbalken abgesägt. Festgehalten wurde das alles von einer Überwachungskamera, die am Haus des Herrn Winkelmann befestigt war. Von dieser wurde dann vor dem Vorfall das Kabel rausgezogen. Man weiß jetzt bis heute nicht, wer es war. Das hat Jens Lehmann auch bestritten vor Gericht. Die filmte dann aber sozusagen im Akku- oder im Batterieladezustand noch weiter. Und so sieht man eben, wie Lehmann das Grundstück betritt mit der Kettensäge. Und in dem Moment, wo er die Kettensäge ansetzt, hört man noch das Geräusch, aber die Aufnahme bricht ab. Diese Aufnahmen haben wir zumindest eben vor Gericht im Prozess gesehen.
Okay, also das klingt ja auch, die Polizei hat dann ermittelt, wenn es zu einem Prozess kam, oder?
Genau, also der Herr Winkelmann hat da eben dann Anzeige erstattet und das Amtsgericht Starnberg hat dann der Klage von der Staatsanwaltschaft München 2, hat die Klage dann zugelassen und im Dezember 2023 startete dann quasi der Prozess in Starnberg, was natürlich auch ein riesiges Medienaufkommen bedeutete, weil er nicht nur dann den Spitznamen Mad Jens hatte, sondern auch Kettensägen Jens. Also das geht dann leider immer ganz schnell.
Okay, und da ging es ja, glaube ich, dann auch nicht nur um den Kettensägenangriff bei diesem Prozess, oder?
Genau, also insgesamt gab es quasi drei Klagen. Erstmal eben die Sachbeschädigung, den Hausfriedensbruch, also ergo den Vorfall mit der Kettensäge. Dann gab es aber noch den Vorwurf des versuchten Betrugs. Also er soll nämlich zweimal, also einmal im Januar 2021 und einmal im September 2022, die Parkgebühren am Münchner Flughafen im Parkhaus nicht bezahlt haben. Also das hat sich laut den Zeugen und den Überwachungsvideos folgendermaßen abgespielt, dass er, nachdem er das Auto abgeholt hat, der Person, die da quasi am Kassenhäuschen saß, gesagt hat, er bezahlt dann den Betrag selber am Kassenautomat, was aber für dieses VIP-Parking sehr untypisch ist, weil man das immer direkt bei dieser Person bezahlt, die einem dann auch den Schlüssel aushändigt. Man konnte dann auf den Überwachungsvideos sehen, dass er ein paar Runden im Parkhaus gedreht hat, bis vor ihm ein geeignetes Fahrzeug war und dann ist er diesem Fahrzeug quasi wirklich Stoßstange an Stoßstange aus der Garage hinter dem Auto aus der Garage rausgefahren, sodass er quasi nicht bezahlen muss und die Schranke oben bleibt.
Okay, also er wollte sozusagen den Slot seines Vorgängers mitnutzen und direkt unter der Schranke mit durchdüsen.
Genau, und als Begründung hat er eben gesagt, dass sein Auto nicht vollständig aufgeladen war, also sein E-Auto, und er deswegen halt das nicht eingesehen hat, warum er da jetzt die Parkgebühren bezahlen soll.
Okay, wow.
Genau. Und der dritte Vorfall, der ereignete sich im März 2022. Da kamen zwei Beamte zu ihm nach Hause, um den Führerschein von ihm einzukassieren, weil er dem Handy am Steuer mal erwischt wurde und er den Führerschein aber nicht selbstständig abgegeben hat. Ja, und da schilderten die Polizisten auch wieder eine ganz bizarre Situation. Also Jens Lehmann kam da irgendwie mit Socken raus aus dem Haus, ging um das Auto, sei wohl sehr auch wieder aggressiv gewesen und ja, derb vor allem zu der Beamtin, wo es dann eben zur mutmaßlichen Beleidigung kam. Er soll eben da zu der Polizistin gesagt haben, haben Sie eine Fehlschaltung im Gehirn?
Okay, also das ist definitiv eine Beleidigung. Du warst ja dann im Gerichtssaal dabei in Starnberg. Wie hat sich denn da Jens Lehmann verhalten?
Genau, also man kann schon sagen, dass er wirklich grundsätzlich so ein aggressiveres bzw. respektloses Verhalten an den Tag gelegt hat. Also er hat immer wieder den Staatsanwalt verbal angegriffen, also hat ihn zum Beispiel auf sein Alter reduziert oder hat, also der war halt deutlich jünger als Jens Lehmann, oder hat ihn beschuldigt, dass der Staatsanwalt Informationen an die Presse weitergegeben habe. Er hat immer wieder die Richterin unterbrochen und auch der Verteidiger musste ihn ein paar Mal einfach so zurückhalten. Also er wollte immer sprechen, er hat immer gesprochen, wenn er will. Er hat sich da nichts
an die Regeln gehalten.
Nicht an die Regeln gehalten, ist auch oft aufgestanden und zur Richterin vorgegangen, was man eigentlich ja auch gar nicht macht. Also das hat ihm da, glaube ich, nicht positiv, war da nicht wirklich positiv für ihn sein Verhalten. Er hat auch immer wieder gesagt, dass er seinen guten Ruf in Starnberg eigentlich wiederherstellen wollte. Das hat er seiner Aussage nach damit versucht, dass er sich bei den Beamten ja entschuldigt hätte für diese Beleidigung. Die Entschuldigung sah so aus, dass er einen Entschuldigungsbrief geschrieben hat an die Polizei mit dem Vorschlag, die Polizei könnte ein Fußballturnier für die Polizeijugend organisieren und ihn sozusagen als Kopf oder als Aushängeschild, als Stargast. Und da hat die Richterin auch gesagt, das hört sich eher nach einer Erpressung an als nach einer Entschuldigung.
Wie lautete dann das Urteil?
Jens Lehmann wurde dann zu 200 Tagessätzen von je 2000 Euro verurteilt. Also das sind insgesamt eine Strafe von 420.000 Euro gewesen, wegen eben Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchten Betrugs.
Und ich kann mir jetzt vorstellen, ein Mensch wie Jens Lehmann, der akzeptiert so ein Urteil nicht. Ist er in Berufung gegangen oder wie hat er reagiert?
Genau, also er ist in Berufung gegangen. 2024 fand dann der Berufungsprozess am Landgericht München statt, wo es um seine Finanzen bzw. um seine Zahlungsfähigkeit ging.
Okay, aber ich meine, jemand wie Jens Lehmann, der ja eigentlich, wo man jetzt denkt, mehrfacher Millionär ist, wie hat er denn argumentiert, dass er diese Strafe nicht zahlen kann oder beziehungsweise will?
Also er und sein Verteidiger haben dazu ja appelliert, dass am Amtsgericht seine Finanzen fehlerhaft eingeschätzt worden waren. Man muss dazu sagen, dass er beim Prozess am Amtsgericht, also im Dezember 2023, immer wieder die Richterin dazu aufgefordert hat, seine Finanzen bloß nicht öffentlich vorzulegen, weil er halt auch nicht wollte, dass das alles an die Öffentlichkeit kommt. Im Berufungsprozess im Landgericht hat er nochmal dargelegt, dass er eben keine aktiven Einkommen hat, sondern nur Mieteinnahmen. Und das war ja eigentlich das Interessante an der Sache, wo halt alle im Saal etwas hellhörig geworden sind. Er hat gesagt, dass er eben gegenüber seiner Frau und seiner Tochter unterhaltspflichtig ist.
Okay, das wundert einen natürlich jetzt, weil man kennt das ja eigentlich mit Unterhaltszahlungen, wenn sich ein Ehepaar trennt und dann muss der Mann an die Frau bzw. die Kinder eine gewisse Summe monatlich leisten. Es gab ja schon länger diese Gerüchte, dass es zwischen den beiden kriselt. Also bedeuten jetzt diese Unterhaltspflichtungen, dass es also schon vorbei war zwischen den beiden, also zwischen Conny Lehmann und Jens Lehmann?
Es kann das natürlich bedeuten, aber ich habe mir das auch noch danach von dem Pressesprecher des Gerichts nochmal erklären lassen, was dieser Begriff juristisch quasi bedeutet. Und er meinte eben, dass Unterhalt generell einfach bedeutet, dass der eine Ehepartner für die Lebenskosten seiner Familie aufkommt. Also das muss nicht direkt bedeuten, dass da eine Trennung oder Scheidung vorausging. Und letztlich war es dann so, dass sein Strafmaß dann auch reduziert wurde. Also das Urteil im Berufungsprozess war dann 150 Tage a 900 Euro. Das sind 135.000 Euro, die er dann nur noch sozusagen bezahlen musste von den 420.000.
Ja, dann hat sich seine Berufung ja auf jeden Fall schon mal für ihn gelohnt. Und wir wissen ja auch mittlerweile von Bunte, dass die Ehe wirklich vorbei ist zwischen Conny und Jens Lehmann. Also die Liebe ist ja nach all den Jahrzehnten zerbrochen. Aber anscheinend verstehen sich die beiden auch immer noch und sind natürlich durch ihre beiden Kinder eng verbunden. Aber sie haben sich wirklich von ihrem Familienhaus in Starnberg getrennt. Also das steht aktuell zum Verkauf. Und man denkt natürlich jetzt, Jens Lehmann hat aus seinen Fehlern gelernt und lässt sich nichts mehr zu Schulden kommen. Aber irgendwie hat ja jetzt dieser kürzliche Prozess wegen Alkohol am Steuer wieder das Gegenteil bewiesen. Jetzt hat er natürlich auch seine große Stütze ein bisschen im Leben verloren, seine Ehefrau. Die war ja eigentlich immer für ihn da, in jeder Krise, hat immer zu ihm gehalten. Glaubst du denn, dass jetzt all diese Dinge vielleicht zusammenspielen und Jens Lehmann wird sich jetzt verändern, wird sein Verhalten überdenken?
Also ich musste immer daran denken, was die Richterin in ihrer Urteilsbegründung gesagt hat. Und zwar hat sie an sein Verhalten appelliert, hat gesagt, ob das wirklich das Bild ist, das sie von sich abgeben möchten, wagt sie zu bezweifeln. Und dass sein Verhalten ihm halt wirklich ausnahmsweise jetzt mal geholfen hat, aber das in der Zukunft nicht so sein wird. Also ja, man denkt schon, dass sich ein Mensch auch ändern kann und vielleicht auch will, wenn er immer wieder mit dem Gesetz aneinander ruckelt. Aber bei Jens Lehmann bin ich mir nicht so sicher, weil auch die Richterin in Starnberg hat schon 2023 gesagt, sie können nicht so weitermachen, sie können nicht so tun, als würden sie über dem Gesetz stehen. Und man sieht ja, dass sich eigentlich nicht wirklich was geändert hat. Und das Problem, was halt auch besteht, ist, dass Jens Lehmann sich halt als Opfer eigentlich sieht, der Justiz und aber auch der Öffentlichkeit. Also er hat immer wieder im Prozess gesagt, dass der ganze Prozess oder der Grund für sein Dasein auf der Anklagebank nur deswegen ist, weil er berühmt ist. Mhm. Und ich glaube, wenn man diesen Gedankengang nicht ablegen kann, dann wird es sehr schwer, dass man nicht wieder mit dem Gesetz aneinander gerät. Man muss dazu sagen, dass Jens Lehmann sich auch jetzt für seine Alkoholfahrt, also dass er sich betrunken an Steuer gesetzt hat, entschuldigt hat. Und auch bei Herr Winkelmann und bei den Polizisten hatte sich damals entschuldigt. Aber es ist immer mit einem Aber verknüpft, seine Entschuldigung. Und er hat zum Beispiel auch in seinem letzten Wort jetzt gesagt, dass er eigentlich eine Entschuldigung von der Staatsanwaltschaft verlangt, weil er jetzt 6 Monate keinen Führerschein hatte. Also es ist immer ja ein bisschen widersprüchlich. Mhm, auch.
Verstehe. Ja, ich glaube auch, wenn man die Schuld nie bei sich selbst sucht oder sieht, dann ist es, glaube ich, schwierig, sich dauerhaft zu verändern. Aber wir sind gespannt. Jeder hat eine neue Chance verdient und wir bleiben natürlich dran am Leben von Jens Lehmann. Danke, dass du da warst, Antonia, und uns ein paar Einblicke gegeben hast.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Für Gina Schumacher beginnt ein neuer und aufregender Lebensabschnitt. Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher wurde am 29. März zum ersten Mal Mama von Töchterchen Millie. Daher schauen wir doch mal, was die Sterne in nächster Zeit für sie bereithalten. Gina hat am 20. Februar Geburtstag und ist daher vom Sternzeichen Fisch. Als einfühlsame und fantasievolle Fischgeborene trägt sie in sich ein Herz voller Liebe und Intuition. Genau die Eigenschaften, die sie jetzt zu einer besonders warmherzigen und empathischen Mama machen. Die Venus schenkt dem Sternzeichen in den nächsten Wochen sehr viel Kraft und Geduld. Zwischen April und Juni kommt es aber auch zu Herausforderungen. Die Gefühle fahren Achterbahn und der zusätzliche Schlafmangel bringen den Fisch ein wenig aus der Balance. Der Alltag mit Baby ist ein Abenteuer voller Überraschungen. Manchmal ist es auch sehr chaotisch. Uranus bringt Bewegung in den Tagesrhythmus des Sternzeichens. Das heißt, Fische müssen sich von ihren geliebten, strukturierten Tagen verabschieden und spontan planen. Flexibilität wird ihr bester Freund. Der Sommer bringt dann aber wieder Stabilität. Jupiter steht günstig und öffnet ihnen Wege, auch neue Perspektiven für sich selbst zu entdecken. Unser kosmischer Tipp, liebe Gina, Neptun, der herrschende Planet, der bringt dir zwar viel Gefühlstiefe, aber auch gelegentlich eine Tendenz zur Selbstaufopferung. Achte also darauf, dich nicht ganz zu verlieren im neuen Mama-Alltag. Du darfst Hilfe annehmen. Familie, Freunde oder auch kleine Auszeiten für dich selbst sind kein Luxus, sondern notwendig, um deine Energie aufzuladen.
So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns unbedingt auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Gast oder einem prominenten Thema, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@buda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao, ciao.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.